Deutschlandfunk.
Manchmal sind es wirklich nur sehr kleine Dinge, die etwas Großes auslösen können. In der Geschichte, die wir euch heute erzählen, da ist eine Frau einfach sitzen geblieben.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Rosa Parks hieß die Frau. Sie war Afroamerikanerin, lebte in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama und am 1. Dezember 1955, vor 70 Jahren also, da saß Rosa Parks in einem Bus. Sie kam von der Arbeit, sie wird müde gewesen sein und als ein Weißer, der in den Bus einstieg, sie aufforderte, den Platz zu räumen, da blieb sie einfach sitzen. Und sie verstieß so gegen die damals geltenden Gesetze. Was Rosa Parks damit ausgelöst hat, das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir loslegen mit Rosa Parks, haben wir eine Einladung für euch. Wir veranstalten nämlich bei uns im Funkhaus in Köln zum allerersten Mal ein Deutschlandfunk-Podcast-Festival. Und das wird vor allem was für euch, für Fans von Geschichtspodcasts.
Und deswegen heißt es auch History Talks. Und ihr könnt uns mal live und in echt erleben, mit uns diskutieren. Es wird Live-Shows geben und ihr bekommt natürlich auch Gelegenheit, hinter die Kulissen der Podcasts zu gucken.
Das Ganze geht über 2 Tage. Mit dabei sind die Podcasts Crashkurs, Der Rest ist Geschichte, Tatort Kunst und weitere besondere Gäste.
Und wir natürlich. Und bei uns geht es um die Illuminaten und um Verschwörungserzählungen bis in die Gegenwart.
Das Ganze findet statt im kommenden Jahr, am 16. und 17. Januar. Und es ist kostenlos. Ihr müsst euch nur anmelden. Und das könnt ihr auf deutschlandfunk.de/historytalks.
Und wir freuen uns auf euch.
Das tun wir. So, wir werden heute in dieser Folge viel über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung sprechen. Wo und wann ging das denn genau los?
Naja, es gibt kein genaues oder exaktes Datum, an dem diese Bewegung startete, aber es gab Entwicklungen, aus denen die Bewegung hervorkam. 1865, also sehr weit zurück, da endete der amerikanische Bürgerkrieg und es ging dabei unter anderem um die Abschaffung der Sklaverei. Der Norden, etwas grob gesagt, war dafür, der Süden dagegen. Mit dem Ende des Krieges kam auch das Ende der Sklaverei, zumindest auf dem Papier. 2 Zusatzartikel zur Verfassung, nämlich die Nummer 14 und 15, gewährten Bürger- und Wahlrecht. Aber wie gesagt, es stand alles nur auf dem Papier. Denn kaum waren die siegreichen Unionstruppen aus dem Süden abgezogen, wurde die Lage für die schwarze Bevölkerung wieder dramatisch schlechter.
Inwiefern? Was passierte da?
Naja, ich sag mal so, formal sogar auf legalem Wege, denn es wurden nach 1865, dem Ende des Bürgerkriegs, Gesetze verabschiedet. Das waren die Jim Crow-Gesetze. Aber Jim Crow, den gab es gar nicht. Das war eine stereotype Figur des singenden und tanzenden Schwarzen. Und der wurde durch die Gesetze weitestgehend von den eben gerade noch durch die beiden Zusatzartikel bekommenen Rechte wieder ausgeschlossen. Und zwar insbesondere im Bildungssystem und im öffentlichen Personennahverkehr. Also der Bereich, in dem die Geschichte von Rosa Parks sich 1955 ereignet. Gegen diese Gesetze wurde geklagt und der Supreme Court, also das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, entschied, dass Rassentrennung erlaubt ist, solange die Trennung nicht zu Lasten der Gleichwertigkeit ginge. Das Motto lautete damals: getrennt, aber gleichwertig.
Ja, wie das genau aussah, das werden wir im Laufe dieser Folge auch noch besprechen. Aber wie hat denn die schwarze Bevölkerung im 20. Jahrhundert auf diese Rechtsprechung erstmal reagiert?
Naja, es gab eine sehr starke Strömung, die für eine Anpassung plädierte. Also je besser man sich anpasse, desto friedlicher könne man in den USA leben. Zudem würde eine verbesserte ökonomische Lage durch gute Bildung und hochqualifizierte Jobs einerseits mittelfristig die Gleichberechtigung und andererseits ein friedliches Zusammenleben mit den Weißen bringen. Auf der anderen Seite gab es jene, die auf Abgrenzung der Schwarzen von den Weißen setzten. Sie wollten ebenfalls wirtschaftlichen Aufschwung und Unabhängigkeit, aber sie plädierten im Notfall für eine Auswanderungsbewegung der Schwarzen. Und die dritte Gruppe wollte die vollständige gesetzliche Gleichberechtigung. Sie waren sehr gut organisiert, sie führten Prozesse zur Gleichstellung der Schwarzen. Manchen Erfolg haben sie sogar zu verzeichnen, insbesondere im Fall Brown versus Board of Education. Die Rassentrennung an Schulen, wurde dabei entschieden, ist prinzipiell nicht gleichwertig, also verfassungswidrig und muss aufgehoben werden.
Hat sich denn daraus eigentlich das entwickelt, was wir heute als die amerikanische Bürgerrechtsbewegung kennen?
Naja, das kann man wohl schon so sagen. Also Experten nennen den Busboykott von Montgomery, der durch Rosa Parks im Dezember 1955 ausgelöst wurde, als die Geburtsstunde der Bewegung. Dieser Boykott im US-Bundesstaat Alabama war so groß und so flächendeckend, er dauerte 13 Monate, dass niemand so tun konnte, als habe er das nicht zur Kenntnis genommen. Es folgten andere Auseinandersetzungen um Zugang in öffentlichen Schulen für schwarze Jungen und Mädchen und sie alle folgten dem Konzept des zivilen Ungehorsams.
Wir werden uns jetzt mal anhören, wie das wirklich abgelaufen ist an dem Tag, an dem Rosa Parks einfach sitzen blieb und was dann passierte. Christine Mockenhaupt wird uns das nochmal nacherzählen und wir werden auch erfahren, dass Rosa Parks eigentlich nicht die erste war.
Donnerstag, 18 Uhr, Court Square. Die schwarze Schneiderin Rosa Parks will von der Arbeit in einem Kaufhaus nach Hause fahren. Sie steigt in den gelb-grünen Bus Richtung Cleveland Avenue. Diese Busfahrt wird Rosa Parks zur Ikone machen. Dabei ist sie nicht die erste Frau, die im Bus sitzen bleibt und sich damit gegen die Gesetze der Rassentrennung auflehnt.
Ich bin Irene Morgan. Ich habe mich geweigert, in einem Fernbus von Maryland nach Virginia für einen Weißen aufzustehen. 1944 war das. Ich wurde verhaftet, bin aber dagegen vor Gericht gezogen und ich habe gewonnen. Denn auf Bundesebene galt damals schon, dass Schwarze die gleichen Rechte haben wie Weiße. Das Gericht hat entschieden, dass das über den Gesetzen einzelner Bundesstaaten steht.
Mein Name ist Viola White. Ich wurde 1944 in Montgomery verhaftet, weil ich meinen Platz im Bus nicht für einen Weißen räumen wollte. Auch ich wollte vor Gericht gegen meine Strafe vorgehen. Daraufhin hat sich dieses Schwein von einem Polizisten meine Tochter geschnappt, sie auf den Friedhof entführt und dort vergewaltigt. 16 Jahre alt war sie damals. Als wir ihn angezeigt haben, wurde er gewarnt und ist aus der Stadt abgehauen, ohne jemals bestraft zu werden.
Ich bin Claudette Colvin. Ich habe eigentlich genau das Gleiche gemacht wie Rosa Parks, 9 Monate vor ihr. Ich kannte Rosa sogar über die NAACP, also die Schwarze Bürgerrechtsbewegung. Ich war damals 15, aber anscheinend taugte ich nicht zu der Galionsfigur, die die Bürgerrechtler gesucht haben. Es hieß, ich sei aufmüpfig und laut. Und dann bin ich auch noch von einem Unbekannten schwanger geworden. Naja, meine Familie war ganz froh, dass um meine Geschichte nicht so ein Riesengewese gemacht wurde. Die hatten Angst vor einem Ku Klux Klan oder anderen Weißen, die uns bedrohen oder Gewalt antun würden.
Auftritt Rosa Parks. Die perfekte Heldin. Sie geht regelmäßig in die Kirche, gilt als verantwortungsbewusst, hat einen guten Ruf, ist verheiratet und arbeitet seit Jahren als Aktivistin für die NAACP, die National Association for the Advancement of Colored People, zu Deutsch Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen. Sie hat es satt, wie Schwarze behandelt werden. Seit Jahrzehnten kämpft sie gegen die Ungleichbehandlung an. Zurück in den Bus. Der ist, wie alle Busse in Montgomery, unterteilt in 3 Bereiche. Vorne sind die Plätze reserviert für Weiße, hinten sollen die Schwarzen sitzen. In der Mitte dürfen Schwarze sitzen, bis sich ein Weißer in diese Busreihe setzen möchte. Dann muss die ganze Reihe geräumt werden. Und genau das passiert am 1. Dezember 1955. Rosa Parks und 3 weitere Schwarze sitzen in der ersten Reihe dieses mittleren Bereichs. Der Bus füllt sich. Der Busfahrer fordert die Schwarzen auf, Platz zu machen.
Stehen Sie jetzt mal auf!
Nein.
Rosa bleibt als einzige der 4 Schwarzen in ihrer Busreihe sitzen.
Wenn Sie jetzt nicht aufstehen, rufe ich die Polizei!
Dann tun Sie das.
Ganz schön mutig. Der Busfahrer kann sie schlagen, sie aus dem Bus zerren oder die Polizei tut das. Rosa Parks sagt dazu später, dass sie versucht hat, nicht daran zu denken, sondern an die anderen Frauen, die zuletzt ungerecht verhaftet wurden, weil sie ihre Plätze nicht räumen wollten. Und an Emmett Till habe sie gedacht. Einen schwarzen Jugendlichen, der vor wenigen Wochen von 2 Weißen misshandelt und getötet wurde.
Hallo, Officer, da hinten, um diese Frau geht es. Warum machen Sie Ihren Platz nicht frei?
Ich glaube, ich sollte das nicht müssen. Der 14. Zusatzartikel der Verfassung gewährt mir das gleiche Recht wie allen anderen.
Gut, dann sind Sie jetzt verhaftet.
Rosa Parks kommt aber noch am selben Abend auf Kaution frei. 4 Tage später soll sie vor Gericht erscheinen. Ihre Verhaftung macht schnell die Runde. Das liegt auch an Anne Robinson. Sie hat das Gleiche schon mal erlebt und ist Mitglied des Frauenpolitikrats in Montgomery. Der ruft zum Busboykott auf.
Eine weitere schwarze Frau wurde festgenommen und eingesperrt, weil sie sich weigerte, ihren Sitz im Bus für eine weiße Person zu räumen. Wir bitten daher alle Schwarzen, am Montag aus Protest gegenüber der Festnahme und des Prozesses den Bussen fernzubleiben. Nehmen Sie am Montag nicht den Bus zur Arbeit, in die Stadt, in die Schule oder irgendwo hin.
Und so passiert es. Schwarze Menschen in Montgomery meiden den Bus. Die von Schwarzen geführten Taxiunternehmen unterstützen den Boykott und lassen die Menschen für den Preis eines Bustickets mitfahren. Geplant ist der Protest für einen Tag. Anhalten wird er 381 Tage. Bis das höchste Gericht in den USA, der Supreme Court, am 20.12.1956 die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhebt.
Christine Mockenhaupt war das über den Tag, an dem Rosa Parks im Bus auf dem Platz sitzen blieb, der eigentlich für Weiße vorgesehen war. Und warum ausgerechnet sie zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung in den USA wurde, das will ich besprechen mit dem Historiker und Bürgerrechtsexperten Manfred Berg. Hallo, Herr Berg.
Hallo.
Herr Berg, ich habe unterschiedliche Gründe gehört und gelesen dafür, dass Rosa Parks im Bus sitzen geblieben ist. Sie war zum Beispiel, stand irgendwo zu müde, sie hatte es satt. Was ist Ihre Begründung? Warum ist sie sitzen geblieben?
Also dieser Akt ist ja nicht vom Himmel gefallen. Tatsächlich hatte Parks das schon mehrfach getan. Sie hatte insbesondere mit dem besonderen Busfahrer, einem Mr. Blake, seit längerem gewissermaßen eine Privatfehde. Und sie war auch nicht die erste schwarze Frau in Montgomery, die sich geweigert hat, für einen weißen Platz zu machen. In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass diese Militanz, diese Bereitschaft, sich der Rassentrennung zu widersetzen, in Montgomery in der Luft lag und auch davon Zeugnis gibt, dass diese schwarze Gemeinde in Montgomery, der Hauptstadt Alabamas, in vieler Hinsicht kampfbereit war Mitte der 50er Jahre. Die Leute hatten es und insofern ist Rosa Parks dann auch schlicht und einfach repräsentativ. Sie hatten es einfach satt. Sie wollten sich nicht mehr rumschubsen lassen. Und Rosa Parks war eine relativ kleine Frau, wird immer als ruhig dargestellt, aber in Wirklichkeit war sie ziemlich selbstbewusst und auch bereit, sich dieser ja allgegenwärtigen Demütigung und Diskriminierung, die Schwarze im Süden ständig erdulden mussten, sich dem entgegenzustellen.
Wenn Sie jetzt sagen, das lag schon zu der Zeit grundsätzlich in der Luft, Rosa Parks war jetzt auch nicht die erste und es war an dem Tag auch nicht das erste Mal, dass sie sitzen geblieben ist. Warum ist das an dem Tag irgendwie dann so eskaliert?
Es ist nicht wirklich eskaliert, sondern sie wurde ja verhaftet. Mhm. Und Rosa Parks war eine Frau, die sich ganz hervorragend eignete, daraus einen Testfall vor Gericht zu machen. Denn sie war eine verheiratete Frau, das war sehr wichtig, insofern auch moralisch unantastbar. Sie war berufstätig, Schneiderin, also eine Frau von tadelloser Reputation. Und sie war eine bekannte Aktivistin. Sie war Mitglied der National Association for the Advancement of Colored People, der NAACP. Und deren Führung in Montgomery beschloss dann, daraus einen Testfall zu machen. Und als sie dann verurteilt wurde, was zu erwarten war, hat man dann zunächst einmal einen Tag Boykott gegen die lokale Busgesellschaft ausgerufen. Und dieser Boykott hatte eine solche Resonanz, dass man gesagt hat, das machen wir weiter. Und daraus hat sich dann dieser berühmte Montgomery-Bus-Boykott entwickelt, der 381 Tage dauerte, der mit einem Erfolg der schwarzen Bürgerrechtler endete, weil die Busgesellschaft nämlich am Ende die Rassentrennung aufgeben musste in den Bussen und der, und das ist historisch vielleicht am bedeutsamsten, aus einem unbekannten jungen Prediger, nämlich Martin Luther King Jr., einen national und später auch international bekannten Bürgerrechtler gemacht hat.
Hatte Rosa Parks eigentlich Vorbilder in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung? Weiß man da was drüber?
Natürlich, sie war ja schon seit langem, sie war schon weit über 10 Jahre in Montgomery aktiv in der National Association for the Advancement of Colored People und es hatte immer schon Boykotte gegeben. Das finden wir schon im 19. Jahrhundert gegen die Rassentrennung. Die waren nur niemals so lange wie dann tatsächlich 1955, 56 in Montgomery. Also, dass sich Schwarze der Rassentrennung widersetzt haben, das war nicht so selten. Wir müssen uns irgendwie von dem Gedanken verabschieden, es habe gewissermaßen eine schwarze Bürgerrechtsbewegung Mitte der 50er Jahre gegeben und vorher sei da nichts gewesen. Boykotte, Demonstrationen, so etwas hat es immer wieder gegeben.
Ist sie denn trotzdem, würden Sie sagen, Herr Berg, zu Recht zur Ikone geworden?
Schon, durchaus, wenn man sie richtig interpretiert. Sie war eine Frau, die in vieler Hinsicht radikale Positionen vertrat, also ganz im Unterschied zu dem Bild, das wir von ihr haben. Sie hat später in den 60er Jahren, als sie in Detroit wohnte, enge Kontakte dann ja auch gehabt zur Black Power Bewegung. Sie war in vielen Bürgerrechtsorganisationen aktiv und sie hat eigentlich schon ihr gesamtes Leben der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gewidmet. Und sie ist nicht reich geworden damit. Im Gegenteil, sie hatte ständig finanzielle Probleme. Sie und ihr Mann haben erstmal in Montgomery ihre Arbeit verloren und mussten dann, weil sie im Süden nicht mehr Fuß fassen konnten, solche Leute wurden boykottiert. Die kriegen keine Jobs mehr, die kriegen keine Wohnung mehr.
Sie ist ja auch bedroht worden, glaube ich, tatsächlich.
Natürlich,
ne?
Natürlich, das war ja allgegenwärtig. Der Rassismus des weißen Südens war extrem gewalttätig. Sie ist dann nach Detroit gegangen, aber es war für sie sehr schwer, beruflich Fuß zu fassen. Ihr Mann ist auch relativ früh gestorben, 1977. Also sie hat einen gewissen Preis bezahlt auch für ihren Bürgerrechtsaktivismus. Sie ist dann in den späten Jahren natürlich auch sehr prominent geehrt worden. Sie hat die Presidential Medal of Freedom bekommen, die Congressional Gold Medal und was sehr, sehr selten ist, nach ihrem Tod 2005 wurde ihr Leichnam oder der Sarg mit ihrem Leichnam für 2 Tage im Kapitol aufgebaut.
Als wie wichtig würden Sie Rosa Parks, wenn man jetzt mal so Jahre später drauf guckt, bezeichnen oder bewerten für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung?
Also man kann immer natürlich behaupten, dass so etwas auch jemand anders hätte tun können und dass Personen austauschbar sind. Etwas Ähnliches hat man auch über King gesagt, aber als Historiker muss man natürlich zunächst einmal sagen, es war eben Rosa Parks, die am 1. Dezember 1955 sich geweigert hat, aufzustehen und damit eine, wenn man so will, schon auch eine Ereigniskette in Gang gesetzt hat, die dann dazu geführt hat, dass zwischen Mitte der 50er und Ende der 60er Jahre wir die bedeutendste soziale Bewegung in der amerikanischen Geschichte sehen, nämlich die Bewegung gegen Rassentrennung und Rassendiskriminierung, gegen das sogenannte Jim Crow-System des amerikanischen Südens.
Herr Berg, wir erleben ja gerade in den USA, dass versucht wird, die Geschichte umzuschreiben oder auch anders zu interpretieren in vielerlei Hinsicht. Ist denn die Geschichte von Rosa Parks und der Bürgerrechtsbewegung da auch von betroffen?
Aber natürlich. Ich würde und ich muss sagen, dass ich das im Grunde gar nicht verstehe. Denn gerade Leute wie Rosa Parks oder auch Martin Luther King sind in den vergangenen Jahrzehnten ja durchaus auch von konservativen Amerikanern akzeptiert worden, dass sie für amerikanische Werte gekämpft haben, nämlich für Gleichheit und Freiheit. Dass Donald Trump nun, er lässt ja die Bilder von Schwarzen zum Beispiel im Pentagon entfernen, dass er nun sozusagen einen Punkt daraus macht, dass Afroamerikaner, wo immer sie öffentlich geehrt werden, da muss es ja so jedenfalls, das ist glaube ich so der Subtext dieser Handlungen, da müssen diese Leute ja irgendwie wegen Affirmative Action sein. Für mich ist es schon schockierend. Das ist ein Rückfall in eine Zeit, die man eigentlich überwunden glaubte. Aber sagen wir mal so, es ist nicht das Schlimmste, was Trump tut.
Nee, das ist es sicherlich nicht. Manfred Berg war das. Er ist Historiker und Bürgerrechtsexperte. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Berg.
Gerne.
Matthias, wie ging es denn dann weiter mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA nach Rosa Parks und dem anschließenden Busboykott von Montgomery?
Naja, die Bürgerrechtsbewegung, die versuchte auf jeden Fall gewaltlos zu bleiben. Die Gewalt der Weißen und in einigen Fällen auch die Gewalt der Staatsorgane sollte nicht mit Gewalt beantwortet werden. Dadurch sollte der moralische Druck auf Regierung und Behörden gestärkt und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erhöht werden. Besonders als demonstrierende Kinder 1963 von weißen Polizisten in Birmingham misshandelt wurden, war die Empörung so groß, dass auch die Regierung von John F. Kennedy sich letztendlich hinter die Bürgerrechtsbewegung gestellt hat.
Die Bürgerrechtsbewegung ist ja sehr eng mit zwei Namen verbunden, nämlich mit Martin Luther King Jr. und Malcolm X. Wer waren die beiden denn?
Also Martin Luther King wurde 1929 in Atlanta, Georgia geboren. Ursprünglich übrigens hieß er Michael King. Aber sein Vater war 1934 bei einem Baptistenkongress in Deutschland, bei dem es um Martin Luther ging. Und Vater King war so beeindruckt, dass er den Namen seines Sohnes in Martin Luther King änderte. King Jr. wurde übrigens ebenfalls Baptistenprediger und war damit aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als Malcolm X. Der wurde 1925 in Nebraska geboren. Er hatte eine sehr komplizierte Kindheit, er geriet mit dem Gesetz in Konflikt, er wurde zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt und im Gefängnis bekam er Kontakt zur Nation of Islam, bei der war auch Muhammad Ali alias Cassius Clay. Er setzte nicht auf Gewaltfreiheit und den American Dream, sondern auf Widerstand, der durchaus auch Gewalt einschließen konnte. Übrigens wurden beide erschossen. Malcolm X am 21. Februar 1965 in New York und Martin Luther King am 4. April 1968 in Memphis, Tennessee.
So, wir tauchen jetzt mal ein bisschen tiefer ein noch in das Thema, in die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Und das machen wir mit Professor Michael Hochgeschwender. Er ist Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Herr Hochgeschwender.
Grüß Gott.
Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Anfänge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung? Liegen die 1955 oder schon früher?
Sie liegen deutlich früher. Also zum einen kann man sie bis ins 19. Jahrhundert in die abolitionistische Bewegung der Zeit so ab etwa 1820 zurückverfolgen. Zum anderen gibt es einen Neustart, nachdem die Befreiung der Sklaven nicht zu den Ergebnissen geführt hatte, die man sich ursprünglich erhofft hatte. Gibt es einen Neuanfang so um 1909, 1910 mit der Gründung der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People. Die verfolgt dann über Jahrzehnte hinweg die sogenannte Legal Strategy. Das heißt, man versucht vor Gericht, vor allem auch vor dem United States Supreme Court, neue Rechte bzw. die vorhandenen Rechte für die schwarze Bevölkerung der USA einzuklagen.
Und hat das denn funktioniert?
In Teilen ja. Also man hat bestimmte Formen des besonders dreisten Wahlbetrugs im Süden etwa abgeschafft. Etwa die Grandfather Clause, wonach nur derjenige wählen durfte, dessen Großvater schon wählen durfte. Das hieß natürlich in den 1930er Jahren, er musste weiß sein. Hm. Auch die sogenannten White Primaries wurden abgeschafft, dass es keine schwarzen Kandidaten in den Vorwahlen der Parteien geben durfte. Da es praktisch nur die Demokratische Partei gab im Süden, hieß das, dass es auch nur weiße Kandidaten gab. Und man setzte sich nun peu à peu dafür ein, dass das Wahlrecht auch tatsächlich wahrgenommen werden konnte. Denn die Gewaltkultur des Südens hat es immer verhindert, dass mehr als ein geringer Bruchteil der Schwarzen wirklich zur Wahl gegangen ist.
Lassen Sie uns mal in die Zeit gucken von Rosa Parks, also in die Mitte der 1950er Jahre. Wie war denn da die Situation für Schwarze in den USA?
Ja, im Süden war immer noch das System der Segregation installiert, das auch durch Gewalt, vor allem durch Lynching, abgesichert wurde. Das heißt, wenn jemand es wagte, gegen dieses ungeschriebene Gesetz der Rassentrennung, das zum Teil aber tatsächlich auch geschriebenes Gesetz war, zu verstoßen, konnte es durchaus passieren, dass die Person dann sehr brutal ermordet wurde. Aber in der Regel funktionierte das durch sozialen Druck. Das heißt, man hatte getrennte Plätze in den Bussen, in den Eisenbahnen, man hatte getrennte Plätze in Restaurants, man hatte sogar getrennte Wasserspender, getrennte Schwimmbäder, Kirchen, Schulen, alles. Das war auch vom Supreme Court so gestattet worden, im Urteil Plessy versus Ferguson von 1896, mit der sogenannten Separate but Equal Doktrin, wobei man sich im Wesentlichen nur an Separate, also getrennt, hielt, während das Equal im Wesentlichen übersehen wurde.
Also das hieß ja konkret, dass im Grunde laut Gesetz Schwarze und Weiße die gleichen Rechte haben sollten, aber dennoch getrennt voneinander.
Ja, also zum Beispiel, dass Weiße in weiße Schulen gehen sollten und Schwarze in schwarze Schulen. Und die Idee des Supreme Court war 1896, dass die schwarzen Schulen ähnlich aussehen sollten wie die weißen Schulen. Nur wenn man sich das auf Fotos heute ansieht, waren die Schulen der Weißen eigentlich sehr nette, saubere, ordentliche Schulen, während die Schwarzen in Holzhütten unterrichtet wurden. Hm. Also von daher konnte man von Equal überhaupt keine Rede sein. Das war nun 1954 vom Supreme Court aufgehoben worden, in dem Urteil Brown versus Board of Education of Topeka, was wiederum im Süden unmittelbar zu Gegenreaktionen führte. Die sogenannten White Citizen Councils wurden gegründet. Man schloss Schulen, öffentliche Schulen, in die Schwarze gebracht wurden und errichtete dann weiße Privatschulen, die von dem Urteil nicht betroffen waren. Es gab eine Gewalteskalation im Süden. Also insofern versuchten die weißen Südstaatler, die sogenannten Dixiecrats, alles, um die Rassentrennung auch aufrechtzuerhalten und wurden da auch von der Demokratischen Partei im Süden massiv unterstützt.
Lassen Sie uns bitte mal auf den Fall Rosa Parks gucken, denn da war es ja gerade so, da kann man ja wirklich nicht von Gleichheit sprechen. Es gab in diesem Bus, in dem sie saß, einen Teil für Weiße und einen für Schwarze und einen Teil, in dem Schwarze sitzen durften, solange keine Weißen kamen und sagten so, das ist jetzt mein Platz. Genau das war ja der Fall, in dem Rosa Parks gesagt hat, nee, hier stehe ich jetzt nicht auf. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hatte genau dieser konkrete Fall für die Bürgerrechtsbewegung in den USA?
Ja, eine sehr hohe, das war ja auch so geplant. Also schon im Vorfeld hatte man sich überlegt, wie man vorgehen würde. Und das Ganze war im Kontext der Local Section der NAACP in Montgomery so angedacht worden. Und man wollte auch Aufsehen erregen damit. Und das gelang. Es gelang vor allen Dingen auch deshalb, weil die Black Church, in dem Fall vor allem die Baptistenprediger, sich hinter Rosa Parks stellten, an allererster Stelle und am bekanntesten natürlich Martin Luther King. Und von da an startete auch die Medienkarriere von Martin Luther King, der dann zu dem Gesicht und der Stimme der schwarzen Bürgerrechtsbewegung im Süden wurde, obwohl er vergleichsweise spät dazugekommen war. Und das wirkte sich dann auch über den Montgomery-Bus-Boykott aus. Das heißt, die schwarze Bevölkerung hat die Busse nicht mehr betreten und zwang dann auch die weiße Geschäftswelt dadurch in die Knie. Irgendwann haben die weißen Geschäftsinhaber gesagt, das können wir nicht weiter aufrechterhalten, das wird uns zu teuer. Und daraufhin begann die Desegregation in Montgomery.
Rosa Parks hat ja später viele Preise und Ehrungen und Auszeichnungen bekommen. Ist sie, würden Sie sagen, allgemein anerkannt gewesen in der amerikanischen Gesellschaft?
Naja, sagen wir von den weißen Rassisten im Süden eher nicht, obwohl sich da die Situation seit den 1950er Jahren doch sehr gebessert hat. Aber insgesamt wurde sie zu einem Rollenmodell in der amerikanischen Gesellschaft, gerade in der Black Community. Sie immer sehr respektiert gewesen, vor allen Dingen in dem Flügel der Black Community, der Martin Luther King dann unterstützt hat. In schwarzen nationalistischen Kreisen sieht das etwas anders aus. Die stehen dieser universalistischen, liberalen Bewegung sehr skeptisch gegenüber. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass sie eine auch herausragende Figur in der Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geworden ist.
Eine herausragende Figur, sagen Sie. Sie war natürlich nicht die erste und nicht die einzige, die sich gegen die Regeln und Gesetze gewehrt hat. Es gab ja viele weitere. Was würden Sie sagen, auch gerne bis heute? Wir haben so ein paar Namen schon gehört. Martin Luther King, Malcolm X haben wir schon gehört in dieser Folge. Welche schwarzen Männer und Frauen haben die amerikanische Gesellschaft am meisten verändert?
Ja, also da würde ich an allererster Stelle Martin Luther King nennen. Also er war derjenige, der da unheimlich aktiv war, der auch medial sehr präsent war. Auch im Fall Rosa Parks spielten ja die Medien, die informiert waren, eine große Rolle. Das beginnende Fernsehen hat dann diese Gesichter übertragen. Ein zweiter Name wäre unbedingt Thurgood Marshall. Das war der Vertreter der Legal Strategy in der NAACP, der vor Gericht immer argumentierte oder dann später selber Richter am United States Supreme Court wurde. Daneben wäre Eleanor Norton Holmes zu nennen, eine schwarze Politikerin, die auch Senatorin der USA geworden ist. Und dann am Ende natürlich Barack Obama, wobei auch der in der Black Community nicht völlig als einer der ihren angesehen wird, weil er ja auch weiße Vorfahren hatte.
Professor Michael Hochgeschwender war das, Ersthistoriker in München an der Ludwig-Maximilians-Universität, und wir haben über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.
Die USA, Matthias, hatten ja einen Afroamerikaner als Präsidenten, Barack Obama, und eine Außenministerin mit gleichen Wurzeln davor, Condoleezza Rice, dazu auch noch eine Vielzahl von schwarzen Ministern und Repräsentanten des Staates, und auch bei der vergangenen Wahl, da ist ja eine Frau mit afroamerikanischen Wurzeln gegen den jetzigen Präsidenten angetreten, Kamala Harris. Hat das denn alles dazu geführt, dass eine Gleichwertigkeit von Menschen in den USA grundsätzlich akzeptiert wird?
Also man darf natürlich nicht alle Amerikanerinnen und Amerikaner über den berühmten Kamm scheren, aber die Reaktionen nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 sind ein Beispiel. Auf der einen Seite war Entsetzen über das brutale Vorgehen weißer Polizisten, die für den Tod des schwarzen George Floyd verantwortlich waren. Und auf der anderen Seite Teilnahmslosigkeit und Schuldzuweisungen an das Opfer. Im März 2025 ließ Donald Trump den Schriftzug Black Lives Matter, der eine Reaktion auf den Tod von George Floyd war, auf der 16th Street in Washington entfernen und gab damit ein Statement ab, das offenbar von vielen Amerikanern geteilt wird.
Im Moment sehen ja sehr, sehr viele Menschen die USA auf dem Weg in ein autoritäres Regime, und die Aggression gerade, die richtet sich ja mehr oder weniger gegen alles, was nicht weiß ist, also gegen alle möglichen Einwanderer, aber auch immer wieder gegen Schwarze. Was sagst du, würdest du sagen, sind die USA noch die Vereinigten Staaten von Amerika?
Naja, es geht tatsächlich gegen alle ethnischen Minderheiten, die nicht weiß, nicht christlich und nicht den amerikanischen Werten verpflichtet sind. Und das peitscht die Emotionen hoch, nicht nur bei denen, die verfolgt werden. Derzeit wird das Land durchkämmt von bewaffneten Beamten der amerikanischen Einwanderungsbehörde auf der Suche nach illegalen Einwanderern, die teilweise Jahre im Land sind und Steuern zahlen. Dazu hat der ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Beto O'Rourke in der Zeit gesagt, Zitat, dass vermummte ICA-Agenten ohne Haftbefehl oder Dienstmarken Leute von der Straße holen, ist klassischer Autoritarismus. Wir schnappen uns die Schwächsten, weil ihnen niemand hilft. Dieses gestapohafte Vorgehen ist extrem unpopulär. Es gibt Protest und Widerrede jeden Tag. Gestapohaftes Vorgehen gegen Immigranten, die abgeschoben werden, und Protest und Widerrede. Das sind die beiden Pole eines zerrissenen und zerstrittenen Landes.
Ja, wir können ja gerade alle täglich in den Nachrichten sehen und lesen und hören, was in den USA passiert. Aber wir lassen uns das jetzt nochmal erzählen von einem, der wirklich lange für die ARD aus den USA berichtet hat, Arthur Landwehr. Er hat außerdem ein Buch geschrieben, das heißt Die zerrissenen Staaten von Amerika. Hallo Arthur.
Ja, hallo Steffi, grüß dich.
Die zerrissenen Staaten von Amerika, das hört sich nicht gut an. Wie bist du auf diesen Buchtitel gekommen?
Mir ist aufgefallen in den Jahren, in denen ich dort war, dass immer mehr Menschen nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und zwar in den Familien, Freunde untereinander. So ein Land ist plötzlich auseinandergerissen, und das hat mich schon sehr interessiert. Was ist denn da eigentlich passiert? Denn früher war es ja so, dass man selbst dann, wenn man politisch unterschiedlicher Meinung war, man trotzdem abends noch ein Bier miteinander getrunken hat oder aber auch zusammen gelebt hat, und das war plötzlich nicht mehr da. Und dafür musste es Gründe geben, und die beschreibe ich in dem Buch.
Du bist ja, glaube ich, 1999 zum ersten Mal als Korrespondent in die USA gegangen. War denn deine Wahrnehmung damals auch schon so, oder ist das mehr geworden?
Das ist mehr geworden. Das ist so ein richtiger Prozess, den man sieht. In diesen Clinton-Jahren, das waren die ersten, in denen ich da war das Land noch so richtig offen, und es war so eine Grundhaltung, komm, wir schaffen das und wir schauen mal, was andere machen. Und mit George W. Bush und mit dem 11. September änderte sich da ganz, ganz viel, und mit der Zeit ist das Land immer stärker polarisiert, vor allen Dingen politisch polarisiert, und man hat das auch, muss man ehrlicherweise sagen, genutzt, um so damit umzugehen.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass wir da eigentlich nicht mehr von den Vereinigten Staaten sprechen können?
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen. Es gibt eine Tendenz dahin, und gleichzeitig gibt es einen ganz tiefen Wunsch und so ein Bedürfnis nach Einheit. Es gibt so ein Bedürfnis, dass diese gemeinsamen, diese Vereinigten Staaten von Amerika unter einem Dach mit einer Vorstellung von dem, was Nation heißt, vor einer Vorstellung davon, was für eine Gesellschaft man ist, dass das schon sehr stark existiert. Und genau das ist aber auch der Punkt, an dem der größte Streit entsteht. geht. Was heißt das eigentlich, Amerika? Was sind die Vereinigten Staaten von Amerika? Was sind die amerikanischen Werte? Ist das urban? Sind das die modernen, sozialen amerikanischen Staaten? Oder sind es die traditionellen? Sind es die Werte wie Religion und Freiheit des einzelnen kleiner Staat und all das, was eben die Vereinigten Staaten auch groß und reich gemacht haben? Das sind die Auseinandersetzungen. Da geht es um Werte, um Identität und nicht so sehr um die Frage, was ich will.
Die amerikanische Gesellschaft, hast du ja gerade selber gesagt, ist politisch auch sehr gespalten. Dann gibt es natürlich noch die Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land. Kannst du denn sagen, dass die Spaltung zwischen Schwarz und Weiß, ist das auch noch mal mehr geworden?
Also die wichtigste Spaltung ist ganz sicher die zwischen Stadt und Land. Also da sind auf der einen Seite die prosperierenden Küstenstädte da und auf der anderen Seite diese deindustrialisierten Kleinstädte dazwischen. Dort, wo dieses Zukunftsversprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der davor, wo das einfach nicht mehr stimmt, wo die Kinder nicht mehr den Lebensstandard ihrer Eltern erreichen. Aber Schwarz-Weiß, das ist komplexer, wenn man sich das genau anschaut. Trump sagt ja, weg mit Identitätspolitik und Gleichstellungsprogrammen. Er sagt nicht, Schwarze sind weniger wert als Weiße. Und es gibt auch nicht die Frage in einer Trump-Regierung, haben Schwarze mehr Rechte als Weiße? Sondern was er sagt, wir müssen eine Gesellschaft werden, in der nur noch die Leistung zählt. Und dagegen gibt es ganz starke Kritik, weil man sagt, das nimmt ja denjenigen, die bisher unterrepräsentiert waren, die Möglichkeit aufzusteigen, die Förderprogramme, die sie in die Mehrheitsgesellschaft hineinbringen. Aber er bekommt eben, und das macht's komplex, ganz viel Unterstützung aus der schwarzen Mittelschicht. Weil die sagt, also genau die Menschen, die es geschafft haben, die sagen, wir dürfen nicht in einer Opferrolle bleiben. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der Staat uns versorgt, weil das bringt uns dazu, dass wir für immer und ewig da unten bleiben, sondern wir müssen zu einer Kultur von Disziplin und Fleiß kommen. Und das genau haben wir nicht. Und staatliche Unterstützung soll deshalb nicht so stark sein. Die wollen das nicht. Und an der Auseinandersetzung sehen wir gerade viel in den USA. Sie ist nicht nur einfach zwischen Schwarz und Weiß, sondern auch innerhalb der Communities.
Ich würde gerne auf einen Fall zu sprechen kommen, der hier bei uns in Deutschland, in Europa für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, in den USA auch, nämlich der Fall George Floyd im Mai 2020. Da ist ja, zumindest haben wir das hier so wahrgenommen, ganz, ganz viel dieser Problematik der Bürgerrechtsbewegung. Das ist da alles nochmal sehr hochgekocht. Es gab große Demos, es wurde viel über Polizeigewalt gesprochen, also weiße Polizei gegen schwarze Bürger. Jetzt hören wir nicht mehr so viel über dieses Thema gerade gefühlt. An welchem Punkt sind die USA da gerade?
Da hat sich wirklich sehr, sehr viel entschieden in diesen Zeiten, in diesen Wochen rund um den Tod von George Floyd. Ich war damals auch als Reporter in Minneapolis bei diesen Unruhen, habe gesehen, wie die Stadt da gebrannt hat. Und wir haben auch gesehen, wie viel weiße Solidarität da zunächst einmal war, weil es um dieses Thema rassistische Polizeigewalt ging. Und das ist dann eines Tages gekippt. Und das fing damit an, dass bei den Demonstrationen, von denen du auch gerade erzählt hast, plötzlich die Statuen zur amerikanischen Geschichte geschleift wurden. Also George Washington, Christoph Columbus und viele andere, deren Statuen sind gefallen, weil sie Repräsentanten einer weißen Kultur und einer weißen Geschichte sind, weil sie früher zum Beispiel wie George Washington Sklavenhalter waren. Und da sind die Weißen weggeblieben. Da hat man gesagt, hier passen wir nicht mehr zusammen. Und dann habe ich damals auch viel mit Leuten von Black Lives Matter, die das hier alles organisiert haben, gesprochen. Und es ging um die Frage, wie schafft man es denn, diesen großen gemeinsamen Tisch aufzubauen, von dem ja auch immer Martin Luther King gesprochen hat, diese Gemeinschaft. Und dann sagen die, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen Identitätspolitik für uns heißt, dass jede Identität ihre Identität auch lebt und die gleichen Rechte hat. Wir als Schwarze sind nicht an einem weißen Tisch und dann integriert, sondern wir haben unsere eigene Kultur, unsere eigene Vorstellung von dem, was schön ist, unsere eigene Musik. Wir haben unsere eigene Vorstellung von dem, was Professionalität ist. Und davor haben ganz viele Angst, dass damit, wenn man das so macht und ganz viele Identitäten nebeneinander leben in einem Land, dass es dann dieses gemeinsame Dach der Vereinigten Staaten, diese gemeinsame Werteordnung eines Tages nicht mehr gibt. Und an der Stelle ist ganz, ganz viel passiert. Das ist das ganz große Konfliktfeld. Und an der Stelle entscheidet sich auch am Ende, wie die Bürgerrechtsbewegung, wie dieses gemeinsame Amerika weiterentwickelt wird.
Man kann ja fast sagen, dass sich da Parallelgesellschaften entwickelt haben, ne? War das eigentlich anders unter einem Präsidenten Obama?
Das hat auch in der Zeit schon begonnen, weil die Frage, was ist eigentlich Identitätspolitik, was muss man tun, um unterrepräsentierte Identitäten, wie das heißt, da geht es ja nicht nur um Afroamerikaner, sondern es geht um Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, es geht um Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlicher Ethnien. Da ist ja immer die Frage, will man Integration, will man, dass man etwas Gemeinsames hat oder will man Parallelgesellschaften sogar fördern oder akzeptieren und sagt, jeder lebt seine Identität. Und das hat es unter Barack Obama genauso gegeben. Eine Entwicklung, die dort aber begonnen hat, die schon älter ist, aber jetzt auch unter Obama und auch unter Trump nochmal einen Höhepunkt erlebt, ist die Frage, entsteht dadurch so etwas wie ein anti-weißer Rassismus? Gerade die Wählerbasis von Donald Trump empfindet das so. Die sagen, wir als weiße Männer sind die Täter, grundsätzlich. Wir haben keine Chance mehr in dieser Gesellschaft, weil uns immer andere vorgezogen werden, die einer sogenannten Opferidentität angehören. Und genau da haben wir den weiteren Konflikt, nämlich wie geht es weiter in dieser Auseinandersetzung im Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, der verschiedenen Races in einem Land wie den USA und wer empfindet sich hier plötzlich als Opfer? Und mit der Wahl von Donald Trump hat sich das gedreht. Da gibt es diesen Aufwind in der alten, traditionellen weißen Gesellschaft, die Donald Trump eben als ihren Schutzpatron sieht, als denjenigen, der ihnen dazu hilft, ihren alten Status zurückzubekommen und vor allen Dingen aber ihre Rechte zu bekommen.
Würdest du sagen, dass es eine Chance gibt für den derzeitigen Präsidenten Donald Trump, die zerrissenen Staaten von Amerika wieder zusammenzufügen?
Er ist nicht dabei. Also das ist nicht sein Ziel. Das sieht man deutlich, weil er lebt ja von der Spaltung. Die Spaltung nützt ihm. Und dahinter steckt schon mehr als nur politisches Kalkül und Machtgewinn. Dahinter steckt schon die Vorstellung einer anderen Gesellschaft, einer neuen Gesellschaft. Aber das Zukunftsbild, das Donald Trump von der amerikanischen Gesellschaft malt, ist in erster Linie eines der Vergangenheit. Und einer besseren Vergangenheit, die eben auch Zukunft werden soll. Und deshalb hat er so viele, die zu den Verlierern gehören, die auf seiner Seite stehen und die ihm da helfen. Aber das Ziel, diese Gesellschaft so, wie sie im Moment ist, zusammenzubringen, das hat er ganz eindeutig nicht.
Arthur Landwehr war das. Er war ganz lange Zeit ARD-Hörfunkkorrespondent in den USA und er hat ein Buch geschrieben, Die zerrissenen Staaten von Amerika. Vielen Dank fürs Gespräch, Arthur.
Ja, sehr gerne.
Matthias, nach allem, was wir gehört haben in dieser Folge, die Bürgerrechtsbewegung ist ja offenbar wieder mindestens so notwendig wie in den 1950er und 60er Jahren. Was sagt das über die USA insgesamt aus?
Also ein Salto Mortale rückwärts, den sehe ich zumindest. Aber wir sollten im Bewusstsein haben, dass derartige Entwicklungen nicht nur in den USA stattfinden. Wir sehen ähnliche Entwicklungen auch in anderen Ländern und auch die Bundesrepublik ist keineswegs gefeit davor, dass eines Tages wieder eine offen fremdenfeindliche oder rassistische Partei politische Mehrheiten erringt, wie es den Republikanern unter Donald Trump in den USA gelungen ist. Und man sieht, wie schnell es gehen kann, aus einer Demokratie eine Autokratie oder gar Schlimmeres zu machen. Wir sollten also tatsächlich vorsichtig sein.
Das sollten wir. Das war eine Stunde History über Rosa Parks und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. In der nächsten Sendung geht es um die Gründung der IG Farben am 2.12.1925, also vor 100 Jahren. Ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.